In diesem Augenblick, an meine erste Bibelstunde, als Pfarrer genauso elend war mir damals zumute wie jetzt. Vor mir saßen 15 ältere Damen, so zwischen 80 und Ewigkeit. Und eine in der ersten Reihe mit ihrem großen, schweren Hörrohr, so groß wie ein Ofenrohr, das sie mir entgegenstreckte, passte auf. Aber nach 10 Minuten klappte sie es mit lautem Getöse zusammen, wartete bis zum Ende und dann ging sie auf mich zu mit ihrem Stock, aber strahlend. Herr Eisler, ich verstehe kein einziges Wort, aber Sie sprechet wunderbar. Ja. Es ist mein Herzenswunsch, dass Sie trotz meinem Hochdeutsch gut verstehen. Daran denke ich und ich gedenke auch in diesem Augenblick eines Wortes an meinen Urgroßvater Johannes Kullen auf der Schwäbischen Alb, als er seine erste Bibelstunde halten musste und ihm auch das Herz in den Strümpfen saß, als ihm dann sein Onkel sagte: Johannes, auch wenn du nicht so gute Stunden halten kannst wie die anderen, so darfst du trotzdem das Maul auftun. Der Heiland kann aus nichts etwas machen. Auf dieses Vertrauen hin wage ich es an diesen Vormittagen. Schritte zu den Menschen, eine Vorbemerkung zu diesem Gesamtthema und eine Hineinführung in unsere Texte. Sie wissen, liebe Freunde, was ein Test ist. Der Meister testet das Auto. Wir leben ja im Zeitalter des Tests. Heute wird alles getestet. Also das Auto auch mit 100 Sachen jagt er es den Berg hinauf, um die Motorleistung zu prüfen. Und dann bremst er es voll ab, um seine Spurfestigkeit kennenzulernen. Er schaut unter die Kühlerhaube, klopft an die Blechkarosserie, misst den Verbrauch. Nach dem Durchgang einer langen Checkliste gibt er sein Urteil ab, fahrtüchtig oder schrottreif. Der Warentest deckt die Mängel auf. Oder der Lehrer testet das Wissen. Vielleicht unerwartet werden Hefte ausgeteilt. Immer dann, wenn die Hausaufgaben ausnahmsweise zu kurz gekommen sind, bricht das Unheil herein. Ein paar Vokabeln sind zu übersetzen und einige Konstruktionen zu bestimmen. Und nach der Korrektur haben es die Schüler schwarz auf weiß, sehr gut oder mangelhaft. Der Wörtertest macht den Wissensstand bewusst. Oder der Arzt testet das Herz. Mit Hilfe eines Elektrokardiogramms ist dies möglich. Kabel übertragen die Herztätigkeit auf Papier. Ein Dutzend Kniebeugen oder 5 Liegestützen verursachen lange Wellenlinien. Und nach der Durchsicht steht die Diagnose fest. Klar, gesund oder angeschlagen. Der Gesundheitstest zeigt die Belastbarkeit. Es gibt noch Intelligenztests, Psychotests, Reaktionstests, unzählige Tests. Aber haben Sie gewusst, dass es auch einen Glaubenstest gibt? Haben Sie gewusst, dass auch der Glaube getestet werden kann? Haben Sie gewusst, dass die Möglichkeit besteht, die Qualität des Glaubens zu überprüfen und den Bluff aufzudecken? Dr. Visser Tuft, der holländische Theologe und Kirchenmann, sagte so: Es gibt für den Glauben keinen entscheidungsvolleren Test als den, der die Übersetzung des Glaubens in das Zeugnis betrifft. Die zentrale Frage lautet: Bist du willens und bereit, es unter allen Umständen in deiner Umgebung auszusprechen, dass Christus der Herr ist? Hinwendung zum Nächsten ist Test der Kehrtwendung zu Jesus. Schritte zu den Menschen ist Test der Schritte zur Mitte. Wer mit der Botschaft nur um andere herumgeht, ist nie richtig zu Jesus hingegangen. Der bewusste Glaubensschritt zieht bewusste Zeugnisschritte nach sich. Um die geht es ja in diesen Tagen. Wir werden also auf die Füße gestellt. Wir werden auf die Reise geschickt. Wir werden hoffentlich in Marsch gesetzt. Wir sollen von einem Punkt A nach einem Punkt B kommen. Und weil nach alter geometrischer Erkenntnis die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten die Gerade ist, müssen wir diese Gerade suchen. Sie hat einen Ausgangspunkt, führt durch den Mittelpunkt und zielt auf den Fluchtpunkt. Genau diese Punkte aber werden im Kolosserbrief fest markiert. Deshalb möchte ich es so formulieren. Römisch 1, wisset um den Ausgangspunkt. Kolosser 2, 1 bis 7. Römisch 2, achtet auf den Mittelpunkt. Kolosser 2, 8 bis 15. Und Römisch 3, suchet nach dem Fluchtpunkt. Kolosser 3, 1 bis 4. Das ist unsere Arbeit heute und in den nächsten zwei Tagen. Also, Römisch 1, der Ausgangspunkt. Ich lese dazu Kolosser 2, 1 bis 7 aus der Luther-Übersetzung, Baujahr 65. Man muss ja gegenwärtig immer das Baujahr angeben. Ich lasse euch aber wissen, welch einen Kampf ich habe für euch und für die zu Laodicea und alle, die meine Person im Fleisch nicht gesehen haben, auf dass ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum des vollen Verständnisses zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, auf dass euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn ob ich wohl leiblich ferne bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich sehe eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus, wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christus, Jesus Christus, so wandelt in ihm und seid verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt seid, und seid reichlich dankbar. Der Ausgangspunkt, liebe Freunde, ist nicht der Apostel. Wohl ist er der Absender. Und wir tun gut daran, seine persönliche Situation nicht zu übersehen. Diese Zeilen stammen aus der Haft. Diese Gedanken kommen aus dem Gefängnis. Dieser Kolosserbrief ist Gefangenenpost. Hier atmet einer gesiebte Luft. Hier liegt einer in Ketten. Hier ist einer aus dem Blechnapf. Paulus IK. Paulus im Knast. Das ist der Absender. Dabei handelt es sich um keine kurzfristige Festnahme zur Überprüfung der Personalien. Der Apostel feiert auch keinen Wochenendarrest wegen nicht genehmigter Demonstration ab. Haftstrafen von begrenzter Dauer werden an anderer Stelle abgefeiert. Dieser Schreiber ist zum Tode verurteilt. Er rechnet nach 2. Timotheus 4, 6 mit seiner Hinrichtung. Paulus hockt in der Todeszelle. Ausleger vermuten mit guten Gründen, dass er gegen Ende der römischen Gefangenschaft, also um das Jahr 62 nach Christus, diesen Brief diktiert hat. Letzte Worte eines Menschen haben besonderes Gewicht, aber Ausgangspunkt ist dieser Mensch nicht. Der Ausgangspunkt ist auch nicht die kolossische Gemeinde. Wohl ist sie die Adresse und wir sind gut beraten, einen Blick ins Lykostal zu werfen. Dort hat der Zahn der Zeit kräftig genagt. Von dem Ort Kolossae, den der Geschichtsschreiber Herodot eine bedeutende phrygische Stadt genannt hat, ist kein einziger Stein übrig geblieben. Einst war es ein berühmtes Wollzentrum, in dem nicht nur die Schafe meckerten, sondern auch die Einheimischen, weil sich so viel geschäftstüchtige Juden auf ihrer ertragreichen Markung niederließen. Weil daraufhin weitere Ausländer auf dieses schöne Stückchen Erde drängten, lebte dort ein bunt gemischtes Völkchen. Kein Wunder, dass auch die Kirchenbänke am Sonntagmorgen mit Alteingesessenen und Reingeschmeckten besetzt waren. Den Glauben an Jesus Christus bekannten sie schon gemeinsam. Aber je länger, je mehr drang jüdisches Gesetzesdenken in die Gemeinde ein. Als dann auch noch östliche Reiseprediger über den Gebirgspass kamen und ihr gnostisches Gedankengut einfließen ließen, entstand ein eigenartiger Religionsbrei. Durch weitere Zutaten, mit denen Heimatforscher und Hobbyastrologen das Ganze abschmeckten, wurde dieser Glaubens-Tutti-Frutti geradezu gefährlich. Den Forschern ist es bis heute nicht gelungen, den kolossischen Mischmasch genau zu analysieren. Jedenfalls bekam Paulus Wind von der Sache bzw. von der Suppe und erkannte sofort diesen Glauben tötende und gemeindezersetzende Gift. Immer, wenn Glaube mit Religionen gemischt wird, entstehen brandgefährliche Theologien. So ist die kolossische Gemeinde mit ihren Irrlehren wohl Anlass des Briefes, aber Ausgangspunkt ist sie auch nicht. Der Ausgangspunkt ist erst recht nicht der liebe Mitknecht, Kapitel 1, Vers 7. Wohl ist Epaphras ein Erweckungsprediger aus dem Evangelistikteam des Paulus, der die Städte des Mäander- und Lykostales bereist und die Gemeinden in Laodicea und Hierapolis und Kolosse gegründet hat. Er spielte die Post, reiste von der römischen Provinz Asien bis nach Rom und informierte den Apostel über den Tod im kolossischen Topf. Epaphras teilte sogar freiwillig das Schicksal seines gefangenen Bruders, um gemeinsam schwere Tage zu durchstehen. Er ist eine sympathische Figur unter den kleingedruckten Namen der Bibel. Viele kleingedruckte Namen auch unter uns sind vor Gott sympathische Figuren. Es kommt nicht auf den Großdruck an. Eine sympathische Figur unter den kleingedruckten Namen der Bibel. Aber Ausgangspunkt ist er erst recht nicht. Menschen können überhaupt nie Ausgangspunkt sein, wenn es um Schritte zu den Menschen geht. Ausgangspunkt ist und bleibt die göttliche Proklamation und nie die menschliche Situation. Die aber lautet: Solus Christus, Christus allein, in ihm wohnt alle Fülle. Er ist vor allem, er ist zwischen allem, er ist hinter allem. Nach Christus gibt es kein Wörtlein und kein Komma und kein Bindestrich, sondern nur ein Ausrufezeichen. Jesus Christus herrscht als König. Alles, alles, alles ist ihm untertänig. Ehret, liebet, lobet ihn. Um diesen Ausgangspunkt Jesus Christus wisset, denn er, und so wird es in den Versen 1 bis 7 ausgeführt, er ist Schnittpunkt, Standpunkt und Startpunkt. Also, jetzt erstens, Römisch 1 war der Ausgangspunkt und jetzt erstens der Schnittpunkt. Der Schnittpunkt ist das Mysterium, das Geheimnis, Vers 2, nämlich das Geheimnis Gottes. Das nach Kapitel 1, 26 verborgen gewesen ist von allen Seiten und Geschlechtern her. Niemand wusste darüber Bescheid. Niemand, kein einziger. Aber man ahnte es, dass Gott seinem Volk etwas Großes und Einmaliges schenken will. Jakob, der Erzvater am Anfang der Heilsgeschichte, schaute doch erwartungsvoll nach oben. Herr, Herr, ich warte auf dein Heil. Herr, ich warte auf dein Geheimnis. Micha in Moreshet ließ sich inmitten eines verquerten und gequälten Volkes nicht irre machen. Ich warte auf den Gott meines Heils. Jesaja, er konnte es kaum erwarten. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Simon und Hannah, jene betagten Menschen in Jerusalem ließen sich nicht vertrösten, sondern warteten auf den Trost Israels. Jeder wusste, Gott hat sein Geheimnis. Jeder spürte es, Gott hat sein Geheimnis. Jeder ahnte es, Gott hat sein Geheimnis. Und an irgendeiner Stelle hat er dies Geheimnis versteckt, so wie die Kinder vor Weihnachten ihr Geheimnis versteckt halten. Die Welt des Alten Testaments ist voller Geheimnisse, randvoll von Geheimnissen. Und an Weihnachten, liebe Freunde, wird dieses Geheimnis gelüftet. Simeon lobt Gott: Nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren. Und Hanna preist den Herrn als Schöpfer der Welt. Über dem Feld von Bethlehem klingt es auf: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. In Ephesus singt man: Gelobt sei Gott, der uns so gesegnet hat. Und in Korinth weiß man: Uns ist erschienen die Freundlichkeit und Leutseligkeit unseres Gottes. Selbst aus dem Gefängnis in Rom tönt es: Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Jesus, das Kind im Stall, nicht auf Purpur gebettet, sondern auf Stroh gelegt, nicht in Diamanten gefasst, sondern in Windeln gewickelt. Jesus, der Christus, ist das Geheimnis Gottes. Die Juden schimpften über den Skandal und die Griechen rümpften die Nase über solch dummes Zeug. Aber Gottes Geheimnis ist ein Kind. Die Germanen nahmen es aus der Wiege und hängten ihm einen Königsmantel um und setzten ihm eine mächtige Krone auf. Aber Gottes Geheimnis ist ein Kind. Wilhelm Weitling, der Kämpfer gegen den Kapitalismus, machte Jesus zum Genossen, zum Meister, zum ersten Sozialisten. Nazi-Chefideologe Rosenberg entdeckte in ihm den Führer, das Vorbild, das Ideal für den germanischen Herrenmenschen. Der Philosoph Ernst Bloch sieht in ihm den Rebell gegen alle Gewohnheiten und Herrschaften, den Löser aller Familienbande, den Volkstribun. Die Theologin Dorothea Sölle präsentiert gar einen atheistischen Jesus, einen, den wir ohne Rückendeckung von Gott leben müssen. Aber Gottes Geheimnis ist und bleibt ein Kind. Ein besonderes, ein einzigartiges Kind, das mit keinem Säugling auf dieser Welt vergleichbar wäre. Ihm sind alle Schätze der Welt in die Wiege gelegt. Ein mächtiger Augustus ist ein Waisenknabe dagegen. Ein gewaltiger Herodes ist eine schwache Figur. Ein reicher Cyrenius ist eine glatte Null. Dieses Kind ist das Haupt aller Reiche und Gewalten. Jesus ist das Geheimnis Gottes. So tief setzt also dieser Gott an, um jedem den entscheidenden Schritt überhaupt zu ermöglichen. Bei einem König haben wir keine Chance für eine Audienz. Große Genossen verlangen das richtige Parteibuch, bevor sie mit einem reden. Rebellen wollen Kontakt mit Menschen gleicher Blutgruppe. Zu einem Kind aber kann jeder kommen, auch der, der in der Schule nicht mitkommt. Zu einem Kind darf jeder kommen, auch der, der Theologie mit Allergie verwechselt. Zu einem Kind muss jeder kommen, auch der, der sich bisher nur mit Dante oder Hölderlin beschäftigt hatte und begnügte. Wer nur mit frommen Gedanken puzzelt, wird nie zum Bilde Gottes kommen. Wer nur auf frommen Gefühlen schwimmt, wird nie im Hafen Gottes landen. Wer sich nur den frommen Puls fühlt, wird nie den Herzschlag Gottes verspüren. Gott liegt eben nicht im Schnittpunkt unserer Denklinien, wie die Irrlehrer meinten, sondern Gott liegt im Schnittpunkt seiner Heilslinien. Er selbst hat bestimmt, wie er erkannt werden will. Er gibt sich in Christus, und nun zitiere ich Luther, damit für uns eine bestimmte Weise, ihn zu lernen und zu erkennen, feststehe. Das heißt, dass wir ihn nicht suchen, indem wir in irgendwelchen möglichen Spekulationen sein Gottsein durchforschen. Wie sagt Gott? Meine Gottheit ist ganz und gar in ihm. Und wenn du ihn anbetest, dann betest du auch mich an. Da nimmt unser Herrgott das ganze erste Gebot und zieht es dem Sohne an. Das Kindlein liegt in der Wiege. Das ist mein Sohn. Ich habe dir's gegeben. Gehorche ihm. Nehmt ihn für Gott, denn er ist Gott. Werdet ihr ihn nicht annehmen, werdet ihr mich auch nicht haben. Denn im Sohne will ich mich uns sonst nirgends finden lassen, so Luther. Das bedeutet, liebe Freunde, dass der Zugang zu ihm für alle offen ist. Für den Hochschulprofessor und für den Hauptschüler, für den Gemeinschaftsleiter und für den Konfirmanden, für den Stundenmann und für das Straßenmädchen. Mit Jesus ist keiner überfordert und mit Jesus ist keiner unter Wert verkauft. Alle, auf die wir treffen, sind auf dieses Kind angewiesen, weil nur in ihm alle Schätze zu finden sind. Zum Beispiel der Schatz der Liebe. In der Ehe ist er nicht mehr, seit der Mann eigene Wege geht. Im Geschäft ist er nicht mehr, seit jeder den anderen an die Wand spielt. In der Welt ist er nicht mehr, ist es nicht mehr, seit Terror und Gewalt grausig eskalieren. Zeigen Sie doch bei Ihren Einsätzen auf dieses Kind. In ihm liegt der Schatz der Liebe. Oder der Schatz des Trostes. Viele haben den Mann oder die Frau verloren. Auf dem Grab stehen in diesen Tagen frische Blumen. Die Lage ist trostlos. Zeigen Sie doch auf dieses Kind. In ihm ist der Schatz des Trostes. Oder der Schatz der Hoffnung. Sie finden Arbeitslose auf der Straße. Arbeitslose, die gefeuert wurden. Abiturienten sitzen zu Hause, die mit ihrem Abiturdurchschnitt keinen Studienplatz bekommen. Kranke liegen im Bett, die der Arzt aufgegeben hat. Zeigen Sie doch unablässig auf dieses Kind. In ihm liegt der Schatz der Hoffnung. In ihm liegt der Schatz der Vergebung. In ihm liegt der Schatz der Freude. Um diesen Ausgangspunkt Jesus Christus wisset, denn er, und so wird es in den Versen 1 bis 7 ausgeführt, er ist Schnittpunkt, Standpunkt und Startpunkt. In der Bibel ist es anders. Aus dem Lineal wird der senkrecht in den Boden gesteckte weiß-rote Stab des Landvermessers, der diese Erde beansprucht. Hier ist der Grund und Boden seiner Gemeinde. Gott sandte extra seinen Sohn, um diesen Platz zu erschließen. Er hat Zäune weggerissen, die wir willkürlich und ohne Genehmigung des Grundbesitzers einfach gespannt haben. Zäune zwischen Juden und Heiden, Reichen und Armen, Schwarzen und Weißen, Einheimischen und Ausländern. Er hat Täler erhöht und Berge erniedrigt, um einen ebenen Weg zu bahnen. Und mit seinen Geboten hat er Maße gesetzt, die nicht verrückt werden können. Eine Kraftquelle ist da, aus der das Wasser des Lebens sprudelt. Ein Holz wird tief in die Erde getrieben, damit der Sand der Sünde nicht nachgibt. Das ist der Standpunkt, der festgelegt ist in seiner Länge und seiner Breite, in seiner Höhe und seiner Tiefe. Darauf stand Paulus, darauf gründete Paulus, darauf baute Paulus. Er wusste darum, dass derjenige, der einen anderen Standpunkt wählt, nicht steht, sondern fällt. Martion zum Beispiel ist ein gutes Bild dafür. Ich meine den griechischen Reeder Martion, so ein Vorgänger des Reeders Onassis. Obwohl er sicher mehr nautische als theologische Kenntnisse hatte, betrieb er in der Mitte des 2. Jahrhunderts Grundlagenforschung. Und dabei kam er zu dem Ergebnis, dass das ganze Alte Testament und verschiedene neutestamentliche Schriften Verfälschungen des guten Gottes seien. Er stellte sich und seine Kirche nur auf die Paulusbriefe und das von angeblichen Entstellungen gereinigte Lukasevangelium. Damit aber stand er daneben und überlebte nicht. Auch Münzer ist ein Beispiel dafür. Ich meine den Schwärmer Thomas Münzer, der mancherorts wieder groß herauskommt heute, besonders in der DDR. Thomas Münzer, ein ganz großer heute. Er fixierte in der Reformationszeit nur jenes Wort Gottes, das sich als übernatürlicher Lichtfunken im Herzen ausbreitete. Sein Fanatismus führte ihn schließlich zur Predigt der Revolution, die Brand und Mord anzündete, aber kein Glaubenslicht entzündete. Damit stand er auch daneben und überlebte nicht. Leider ist diese marzonitische und schwärmische Gefahr heute keineswegs gebannt. Deshalb, Freunde, nehmt diesen Standpunkt Jesu nicht nur ein, sondern seid verwurzelt in ihm, gegründet auf ihm und gefestigt durch ihn. So lautet die dreifache Mahnung in Vers 6. Verwurzelt in ihm wie ein Lindenbaum und nicht wie ein Radieschen. Von diesem bayerischen Lieblingsrettich, Bruder Heimbuchers, stimmt. Von diesem bayerischen Lieblingsrettich las ich, dass er im Gegensatz zu den zweijährigen Winterrettichen und einjährigen Sommerrettichen, ich bin kein Grüner, ich weiß trotzdem, dass er nur eine Hypokotylknolle habe, die mit einem Handgriff aus der Erde zu ziehen sei. So leben manche ohne Pfahlwurzel, nicht einmal mit Seitenwurzeln, nur mit einer Taufwasserknolle. Richtige Radi-Christen, die von jeder Hand herausgerissen werden. Lindenbäume dagegen wurzeln tief, hineingebohrt in die Erde, hineingetrieben in die Wasseradern, hineinverwoben in den Humus. Ihrem Wurzelstock ist selbst mit Spaten und Säge kaum beizukommen. Mit dieser Verwurzelung überstehen sie die gewaltigsten Stürme. Und so gründen Jesus-Leute tief, hineingebohrt in die Bibel, hineingegraben in die Adern lebendigen Wassers, hineinverwurzelt in das Leben Jesu. Ihrem Wurzelstock ist selbst mit alten Philosophien und neuen Theologien nicht beizukommen. Mit dieser Verwurzelung überleben sie jede Schwarmgeisterei auch heute. Seid verwurzelt in ihm und gegründet auf ihm wie ein Kirchturm und nicht wie der Campanile. Von diesem schlanken Turm auf dem Marktplatz in Venedig las ich, dass er an einem hellichten Tag in sich zusammengestürzt sei. Wie kam das? Im Bau selbst hatten sich keine Risse gezeigt. Die Quadersteine waren fest ineinander gefügt. Die Statik stimmte, aber das Fundament war nicht in Ordnung. Die schweren Balken, mit denen dieser alte Bau in den Meeresgrund der Lagunen ragte, war nicht fest genug. Deshalb der plötzliche Zusammenbruch. Es gibt ein architektonisches Grundgesetz, das auch für jeden Menschen gilt. Das Fundament ist die wichtigste Voraussetzung für das ganze Leben. Wer sich in Jesus nicht festgemacht hat, braucht sich über einen geistlichen Zusammenbruch nicht wundern. Ein Kirchturm darunter dagegen gründet tief, auf Felsen, auf Stein, auf Beton. So gründen Jesus Leute tief auf den Fels von Golgatha, auf den Stein, den die Bauleute verworfen haben, auf den Beton seiner unverbrüchlichen Zusage. Den Beton seiner unverbrüchlichen Zusage, Freunde. Seid gegründet auf ihm und gefestigt durch ihn, so wie ein Edelmetall. Wetterbeständig, dass man nicht jeden Zugwind der Zeit und jedes Donnerwetter der Zeitgeschichte fürchten muss. Korrosionsbeständig, dass man nicht vom bohrenden Zweifel und wachsenden Unglauben wie vom Rost zerfressen wird. Farbbeständig, dass man nicht vorgestern braun, gestern rot, heute grün und morgen vielleicht blau sein muss. Hitzebeständig, dass man nicht im Brand des Martyriums verglüht wie eine Kohle. Seid gefestigt durch ihn, nehmt diesen Standpunkt ein. Nun, und passen Sie auf, nun könnte man eine Ruhebank darauf zimmern und sich genüsslich niederlassen. So gerne spielen wir den Genießer, der sich in der Höhensonne Jesu bräunt, bei Kongressen und Gemeindetagen. Bräunen in der Höhensonne Jesu, herrlich. Aber uns ist keine Bank angewiesen, sondern ein Weg zugewiesen. Nun könnte man auch eine Blechhütte dorthin karren und sich um Ruhe und Sauberkeit bemühen. Zu gerne spielen wir die Platzwächter, die für Recht und Ordnung zuständig sind. Aber uns ist doch keine Hütte angewiesen, sondern ein Weg zugewiesen. Nun könnte man sogar ein Schildwachhäuschen installieren und alles peinlichst genau kontrollieren. So gerne spielen wir die Objektschützer, die die Sicherheit im Auge des Gesetzes haben. Aber uns ist kein Häuschen angewiesen, sondern ein Weg zugewiesen, ein Gehweg zu den anderen, ein Direktweg zu den Mitmenschen, ein Schnellweg zu den Zeitgenossen. Der Standpunkt muss also zum Startpunkt werden. Und damit bin ich beim dritten und letzten. Startpunkt wandelt, Vers 6. Wandelt. Christen sind keine Genießer. Geht. Christen sind keine Platzwächter. Marschiert. Christen sind keine Objektschützer. Eilt. Alle sollen von diesem Schnittpunkt erfahren und diesen Standpunkt einnehmen. Glaube ist eben keine Ansichtssache, wo der eine diesen und der andere jenen Standpunkt einnimmt. Glaube ist auch keine Geschmackssache, wo je nach Gusto die Dinge geordnet werden. Glaube ist erst recht keine Bagatellsache. Glaube ist Herzenssache. Das heißt es hier. Glaube ist Herzenssache. Und deshalb müssen Herzen gestärkt werden, Vers 2. Es genügt nicht, wenn wir mit ein paar klugen Argumenten die Vernunft der anderen erreichen. Wir können uns nicht zufrieden geben, wenn wir mit einem christlichen Song zur Gitarre die Gefühle der anderen ansprechen. Unser Auftrag ist nicht erfüllt, wenn wir mit einem Straßeneinsatz die Aufmerksamkeit der anderen auf uns gezogen haben. Unbefriedigend ist ganz sicher, wenn wir mit unseren Reden den anderen nur auf die Nerven fallen. Die Herzen müssen erreicht werden, die Verwundeten und Kranken, die Angeschlagenen und Beladenen, die Verletzten und Blutenden, alle schwachen Herzen müssen durch sein Wort und durch seinen Geist erreicht werden. Wenn wir nicht aufs Herz zielen, erreichen wir herzlich wenig, liebe Freunde. Der, der uns das Herz abgewonnen hat, will alle Herzen gewinnen. Nur wem's ums Herz geht, wird herzhafte Schritte zu den Menschen wagen. Zugegeben, gemütliche Schritte sind das nicht. Wenn Gott uns auf die Straße schickt, dann ist das alles andere als ein gemütlicher Schlendrian. Andern den Standpunkt klar machen ist Kampf. Erinnern Sie sich daran. Andern den Standpunkt klar machen ist Kampf. Ich lasse euch wissen, sagt Paulus gleich im ersten Vers, welch großen Kampf ich habe. Und er weiß, von was er redet. Ich sehe ihn noch einmal auf dem Weg von Jerusalem nach Antiochien. Von dort ging es kreuz und quer durch Kleinasien bis hinüber nach Athen und Thessalonik. Die Strecke von vielen tausend Kilometern war kein gemütliches Jogging, sondern kräfteverzehrender Langlauf. Und ich sehe ihn in den Bergen des Libanon und Anti-Libanon, im unwegsamen Gelände des Taurusgebirges und im hohen Pindosgebiet. Das war kein erhabener Bergspaziergang, sondern anstrengender Höhenmarsch. Und ich sehe ihn im Wasser vor Malta, wie er die Fluten teilt und das Ufer zu erreichen sucht. Das war kein fröhliches Planschen, sondern todernstes Ringen. Paulus selbst hat also mit Geduld, Entschlossenheit und Durchhaltevermögen den Kampf aufgenommen. Und dabei war er ja alles andere als eine athletische Figur. Der von Kräften strotzte, immer machte ihm seine schwache Gesundheit zu schaffen, die noch mit einer unheilbaren Krankheit belastet war. Paulus war ein angeschlagener Mann, aber er kämpfte. Er wusste, im Schongang ist kein Blumentopf zu gewinnen. Mit Spaziergang ist auf diesem Weg nichts drin. Zu diesen Schritten braucht es ein Höchstmaß an Zeit, Kraft und Liebe. Warum genügt uns immer wieder das Mittelmaß? Zeit für Essen? Ja. Zeit für Essen, ich meine eher. Zeit für Essen, ja. Aber nicht für regelmäßige Mitarbeit daheim. Zeit zum Beten? Ja, aber manchmal ist einfach der Terminkalender zu dicht. Kraft zum Geben? Ja, aber keinen Fall über 10%. Kraft zum Helfen? Ja, aber nur in dringenden Fällen. Das Mittelmaß ist das Gartemaß des Verlierers, Freunde. Das Mittelmaß ist das Gartemaß des Verlierers. Deshalb wandelt, geht, marschiert, aber nicht keuchend vor Mühe, japsend vor Anstrengung, stöhnend vor Last. Nein, überfließend von Dank. Überfließend von Dank. So schließt doch der Abschnitt. Epiktet hat einmal formuliert: Was kann ich, schwacher alter Mann, anders tun, als einen Hymnus auf Gott anstimmen? Wäre ich eine Nachtigall, sänge ich wie eine Nachtigall. Wäre ich ein Schwan, sänge ich wie ein Schwan. Doch da ich ein vernunftbegabtes Wesen bin, stimme ich ein Lied zum Lobe Gottes an. Diesen Auftrag werde ich erfüllen, ohne von meinem Platz zu weichen, solange ich ihn ausfüllen kann. Und ich ermahne euch, mit mir in diesen Lobpreis einzustimmen. Paulus gibt mit diesem Seid reichlich dankbar den Einsatz zur alles umfassenden Melodie. Siegesfürste, Ehrenkönig, höchst verklärte Majestät, alle Himmel sind zu wenig, du bist drüber hoch erhöht. Sollt ich nicht zu Fuß dir fallen und mein Herz vor Freude wallen, wenn mein Glaubensaug betracht deine Glorie, deine Macht. Schnittpunkt, Standpunkt, Startpunkt. Freunde, wisset um den Ausgangspunkt Jesu. Amen.